Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Mit mir hier im Internet vereint, weil wir in getrennten Gefängnissen aufbewahrt werden. Mein sozusagen Bruder David Fülecki. Wir sind die Gebrüder Menderes.
Super Menendez, Bras you. Be you.
Worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute in alter Tradition, eine Tradition, die wir durch eine vorherige Folge begründet haben, über die neue Staffel von Monster, die auf Deutsch auch Monster wieder heißt. Aber Staffel 1 hieß nicht so. Staffel 1 hieß auf Deutsch Dahmer, die Jeffrey Dahmer Story. Und im Original hieß die Monster, Dahmer, die Jeffrey Dahmer Story, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die zweite Staffel heißt jetzt dafür aber auf Deutsch Monster. Und dann noch drunter
die Jeffrey Dahmer Story, die Geschichte der Menderes Brothers.
Genau. Monster Dahmer 2. Die Geschichte von Jeffrey Dahmer 2. Die Menenderes Brothers. Und im Original heißt es aber auch nicht Monster, sondern Monsters. Und wenn es mal noch eine dritte Staffel gibt, dann wird die wohl Monsterstars heißen. Ja, Dortmund hat ein Tor geschossen.
Ja.
Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Daniel Mahlen hat ein Tor geschossen. Ich habe ohne Ton, da könnt ihr jetzt ja auch gucken, wann wir das aufnehmen, nämlich am Dienstag. Nein, Dortmund spielt gerade im Bernabeu-Stadion gegen Real Madrid und hat gerade 1-0 Führungstreffer geschossen.
Ist nicht wahr.
29. Minute.
Das Wie kann krass ich nicht glauben.
Ist das. Und weißt du noch, wann Dortmund das letzte Mal gegen Madrid gespielt hat?
Ja, na klar, weiß ich das noch.
Na, siehst du, da waren wir nämlich
in Erlangen.
In Erlangen, ja. Und da haben wir nämlich das Champions League-Finale geguckt. Mhm. Da hat Dortmund nämlich verloren.
Ah, aber jetzt haben sie ein Tor geschossen.
Jetzt haben sie ein Tor geschossen. Selbst wenn sie jetzt noch 4-1 verlieren, ist das schon ein großer Erfolg. Weil das ist nicht so, das muss man erstmal, ne?
Wenn sie noch ein paar Tore mehr machen, haben sie mehr Treffer versenkt als die Menderes Brothers in ihre Eltern.
Ja, wenn sie aber noch viele Treffer schießen. Ja, also Monsters, Velile and Eric Menderes Story oder The Story of im Original. Das ist die Serie. Jetzt hatten wir einen langen Exkurs über Fußball zwischendurch. Aber ich habe es nicht vergessen, über was wir reden. Ja, du hast mich da nochmal hingedrängt. Ich hätte es eh geguckt, aber ich habe es jetzt extra für den Podcast, habe ich es noch schneller geguckt. Wenn ich das google, da kommen Mike und Sally von der Monster AG. Sind das die beiden?
Ich denke mal, dass die Menderes Brothers die Vorbilder waren für Mike und Sally.
Denke ich auch. Der eine hatte auch so dieses Auge, wann kommen die Monsters?
Aber du musst mir jetzt nochmal was erklären. Dahmer ist die erste Staffel, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und wie hängt das jetzt aber mit American Crime Story zusammen?
Also, dass diese Monster-Serien, die sind ja von Ryan Murphy.
Mhm.
Ryan Murphy ist ja der Serienmacher, der neben Shonda Rhimes in den USA zumindest so diesen ersten Platz, sage ich mal, bei den Serien-Creatoren besetzt. Irgendwie so in den letzten 2 Jahren ist noch der Typ, der Yellowstone macht, noch im Rang so gestiegen, aber das sind die im Wesentlichen, die immer rangeholt werden, weil die viele, viele, viele erfolgreiche Sachen machen. Und der Ryan Murphy, der hatte erst für was, Fox, ich glaube Fox oder so, halt seine Serien gemacht. Und der hat da viele, viele bekannte Serien gemacht, die große Hits wurden, wie zum Beispiel American Horror Story.
Mhm.
Und nach American Horror Story kam ja noch quasi das Spin-off American Crime Story, wobei ich sagen muss, ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander, weil nämlich da ja immer so zwei Macher dabei sind.
Mhm.
Und da gibt's halt, der eine, der macht halt vor allem auch sowas wie Glee, Und das ist nämlich, glaube ich, eher der andere. Ach, ist egal. Der Ryan Murphy hängt auch immer mit drin. Der Ryan Murphy, der hat halt unter anderem auch Glee gemacht, ne? Und das war dann auch irgendwie so komisch, dass dann nach Glee American Horror Story kam, weil es eine Highschool-Chor und dann das nächste so krasse Horrorgeschichten mit Gesellschaftskritik. Aber das war dann halt so das größte Ding und dann hatte der diese Horror, den Stempel erstmal drauf. Und dann hat er halt zum einen noch Sachen gemacht, die noch mehr in die Horror. Dortmund hat gerade schon wieder ein Tor
Ist
geschossen.
nicht wahr.
Ist ganz schwer, sich zu konzentrieren. Das ist ja Wahnsinn. 2-0 in Bernabeu. Ja, und dann hatte nämlich Ryan Murphy, der glaube ich auch eher wie so ein Steven Spielberg oder so ein Martin Scorsese oder wie auch immer, verschiedene Genres ausprobieren wollte, hat er gemerkt, das ist so erfolgreich, dieses eine Ding, wir machen lieber noch mehr in der Richtung. Und da hatte der dann zum Beispiel auch Scream Queens gemacht, eine Serie, die wahrscheinlich außer mir niemand geguckt hat, die man aber echt gut gucken kann. Und das ist dann auch Horror, aber mehr so witzig und was sich aber auch schon teilweise anfühlt wie so ein Spin-off von American Horror Story. Und dann hat er halt aber in der anderen Richtung dieses ernstere reale Ding gemacht, American Crime Story. Und American Crime Story für FX ist übrigens der Sender. American Crime Story heißt ja schon so wie ein Spin-off. Und ich glaube, das war auch damals offiziell ein Spin-off von American Horror Story, was aber total komisch ist, weil es macht gar keinen Sinn, weil American Crime Story ja echte Fälle behandelte. Und American Horror Story hatte zwar immer mal echte Fälle mit drin, aber nur um dieses sehr übernatürlichen Horrorplots anzudicken. Und du hast aber, ich hole deswegen so weit aus, weil das spielt alles tatsächlich eine Rolle. Du hast in American Horror Story, für die Leute, die es halt nicht gesehen haben, immer pro Staffel ja eine in sich geschlossene Geschichte, aber das spielt dann trotzdem das meiste in so einem Expanded Universe. Und dann ist immer irgendein realer Killer aber auch mit dabei. Und das sind meistens irgendwelche Serienkiller. Also kommt dann zum Beispiel auch mal so im Größten, was mal passiert, in der Staffel Hotel, kommt dann mal ganz viele Serienkiller als Geister zusammen, um in dem Hotel zu tagen und dann erzählen die sich so ein paar Geschichten. Und da kommt zum Beispiel auch schon Jeffrey Dahmer vor. Ne? Also ich glaube, die Menderes Brothers kommt da nirgendwo mal vor, aber hast du diesen Axtmörder von New Orleans? Du hast ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wer es in der ersten Staffel war. Hing es irgendwie zusammen mit dem Fall der Schwarzen Dahlia, dieser berühmte Horror, also dieser Mord in Hollywood. Ja, solche Nummern halt. Und da hast du halt schon gemerkt, Ryan Murphy hatte ein Interesse an sowas. Und American Crime Story hat dann ohne diesen Horrorüberbau einfach diese Geschichten, die eh schon immer mal angeteased wurden, auf eine ganze Staffel geblähten, ohne den Horrorquatsch drumherum. Und American Crime Story hatte dann drei Staffeln, von denen ich zwei geguckt habe und die erste Staffel
Was ist denn die
sehr gut.
dritte?
Die dritte ist Bill Clinton, Impeachment. Und das hat aber irgendwie dann auch nicht mehr so funktioniert anscheinend. Ich habe dann nur gelesen, dass das wohl auch nicht so gut war. Und das war dann nämlich auch das erste Mal ohne Mord. Und die erste Staffel ist ja O.J. Simpson. Die ist auch sehr gut. Die hat ja damals auch alles abgeräumt an Preisen, auch völlig verdient. Die zweite Staffel war die Assassination of Johnny Versace. Auch sehr, sehr gut, falls du die nicht gesehen
Ah,
hast.
ich fand die so mittel, aber kann man
Ja,
so gucken.
wir haben die total gerne geguckt. Ich verstehe, was du meinst mit so Mittel, aber da hat mir vor allem das Erzählerische gefallen, dass das ja rückwärts erzählt war. Das fand ich mega gut und ich überlege, das war ja dann schon ein Serienmörder. Und dann gab es halt so die Geschichte, dass Ryan Murphy, ich will jetzt nichts falsch erzählen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob der noch für verschiedene Sender tätig ist, aber der hatte dann irgendwie so Exklusivdeals und vielleicht liegt es irgendwie daran und ich würde aber mal vermuten, dass irgendwie was mit Netflix, weil der hatte dann so einen super hochkarätigen Netflix-Deal, dass dann dieses Monster einfach kam. Und im Prinzip ist das der Gedanke von American Crime Story weitergedacht, aber halt für Netflix, und deswegen müssen die es anders nennen. Das ist meine Vermutung. Aber der arbeitet ja trotzdem auch nebenbei noch an American Horror Stories Zeug, und es gibt sogar American Sports Story. da habe ich aber auch nichts davon bisher gesehen. Es ist bestimmt auch wieder sehr gut, aber es ist Wahnsinn, was da alles schon aus dem Typ rausgekommen ist. Naja, und das ist jetzt jedenfalls meiner Meinung nach einfach nur American Crime Story Staffel, jetzt muss ich kurz rechnen, 5. Staffel 5, genau. Und deswegen habe ich jetzt noch mal so viel ausgeholt mit den verschiedenen Erzählformaten und auch was die Sache anbelangt mit der Andrew Kunanen, ach Gott, diese Versace Story jedenfalls, die ja so speziell erzählt war. Und das ist nämlich auch was all diese Staffel, Andrew Kunanen, ja, doch irgendwie so hieß der, was all diese Sachen immer wieder eint, dass die sehr speziell erzählt sind. Die springen in der Zeit hin und her, die haben unsichere Erzähler. Also das ist nicht einfach nur so eine Abhandlung. Hier, das sind die Geschichte, also die geschichtlichen Meilensteine, und wir arbeiten uns von A zu B zu C und erzählen halt alles, wie es war. Sondern der nimmt sich halt auch viele dramaturgische Freiheiten raus. Mhm. Und auch jetzt hier wieder bei der Staffel ist das auch wieder so. Und wie es halt auch bei American Crime Story schon war, finde ich, ist hier auch Staffel 1 ganz anders als Staffel 2.
Ja.
Jetzt kannst du ja mal ein bisschen was erzählen. Also wir haben ja über Staffel 1 damals ausführliches schon berichtet, aber wir können ja trotzdem nochmal uns zurückerinnern.
Staffel 1 war Jeffrey Dahmer.
Mhm.
Der coole Typ. Die Frauen lieben ihn.
Mhm.
Na, Jeffrey Dahmer war ja sehr, der ging's ja viel, also, na Moment, wie sag ich denn das jetzt? Da geht's ja, wurde das chronologisch, nee, es wurde ja auch nicht chronologisch erzählt.
Nee,
ne?
Das geht ja gar nicht.
Auch alles irgendwie durcheinander, das fängt ja auch damit an, dass er schon verhaftet wird, direkt in der ersten Folge. Und aus dem Gefängnis raus wird dann halt erzählt, was der für Abenteuer erlebt hat, sag ich mal. Und jetzt bei den Gebrüder Menderes geht's halt aber damit los, was die gemacht haben. Ich würde ja auch sagen, der große Unterschied ist ja, Jeffrey Dahmer war ja ein Serienkiller, der hat ja sehr viele Leute umgebracht. Die Gebrüder Menderes haben halt nur 2 Leute umgebracht.
Mhm.
Ihre beiden Eltern. Und naja, es geht halt damit los, dass sie das machen. Und die werden halt erstmal so gezeigt, wie. Also die werden erstmal irgendwie so dargestellt, wie die wahrscheinlich so auch für die Außenwelt denen vorgekommen ist. Irgendwie so weirde Typen, geben ganz viel Geld aus, hauen alles auf den Kopf. Und erst so, während das dann schon läuft, merkst du aber, naja, das sind aber doch nicht irgendwie so nur so geldgeile, reiche Rich-Kid-Typen, sondern irgendwas war da, auf jeden Fall. Mhm. Die hatten schon auch wahrscheinlich einen Grund, die Eltern loszuwerden. Ich glaube, die Folge 1 endet ja damit, dass sie die Eltern umbringen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, schon, ja, also ich glaube, die haben sogar auch noch die Waffen entsorgt, und ich weiß nicht, ob die sogar noch das Alibi hatten. Endet das nicht eher damit, dass... Ne, warte mal. Ich will nichts Falsches erzählen. Ich weiß nicht, ob es ganz am Ende ist.
Die Serie springt da auf jeden Fall auch immer mal.
Ja.
Also am Anfang immer viel hin und her und dann aber irgendwann auch nicht mehr.
Genau, also ab dem Prozess, da sind ja dann die letzten 2, 3
3 Folgen, glaube ich.
Da hat sich's dann eingepegelt, genau. Und das ist schon sehr ähnlich wie bei der Dahmer-Story. Und ich finde, es ist aber so ein bisschen vergleichbar, was den Ansatz anbelangt, das ist auch ähnlich wie bei American Crime Story. Du hast halt einmal den Unterschied, also zwischen den beiden jeweils ersten Staffeln, die Anzahl der Morde, O.J. Simpson, ein, in Klammern, vermeintlicher Mord an zwei Leuten halt aber auch, hier auch, nicht vermeintlich, sondern ein Mord an zwei Leuten. Mhm. Und bei Dahmer hat es den Serienmörder und in der zweiten American Crime Story Staffel hat es da auch einen Mörder. Und in allen Fällen fängt es, glaube ich, mit so im Prinzip mit dem Verbrechen, also mit dem Hauptverbrechen an. Mhm. In allen vier Geschichten. Und ja, also hier muss ich auch sagen, mal ganz kurz reingekrätscht, ich wusste im Prinzip gar nichts von den Menderes Bros.
Ja, ich kannte die gar nicht vorher.
Ich war deswegen auch am Anfang so eher auf dem Level, weil du das auch gerade meintest, hier wirde Typen, und das war halt auch das, was du mir am Anfang erzählt hattest. Du hattest ja mit deiner Marina erst ein paar Folgen geguckt, als du es mir empfohlen hattest vor ein paar Wochen. Und das hatte ich immer im Hinterkopf, weil da kommt ja dann der Twist, da reden wir dann nochmal drüber, was da halt noch so abging in deren Vergangenheit. Und dann wirkt es so komisch, dann halt es so komisch nach, dieses, das sind halt so wirde Typen.
Ja.
Und das klang so, als du mir das erzählt hast, wie irgendwie Goofy und Max, die auf dem Angelausflug Abenteuer mit Carter Carlo erleben. Und dann ist das halt aber halt sehr tragisch alles.
Ja.
Aber die ersten Folgen habe ich voll verstanden, was du meinst. Und ich dachte aber nach einer Folge, ja, aber das war's doch jetzt. Wird das jetzt eine kürzere Serie? Weil ich halt auch schon von dir auch eigentlich nur wusste, ja, die haben ja nur diesen einen Mord begangen. Der ist ja jetzt schon durch. Jetzt können sie noch irgendwie eine Folge machen, wie die auffliegen. Jetzt können sie noch eine Folge machen, wie sie halt dann vor Gericht landen. Aber das war's doch dann. Dachte ich, ist das jetzt nur so eine 3-4 Folgen Staffel mal? Ist ja auch nicht schlecht. Hab ich gesehen, nee, 9 Folgen? Hä? Was soll denn da noch kommen? Aber ja, also da ist genug Material da. Also dafür, dass es nur der eine Mord ist und er wird sozusagen gleich schon am Anfang in Anführungsstrichen verspielt. Ja, also dass du dann halt nicht mehr die Zuschauer dadurch halten kannst. Aber dafür gibt's ja dann schon noch einige Sachen.
Naja, es gibt ja noch einen Verbrecher oder zwei Verbrecher in der Serie, um die es dann auch viel geht, nämlich die Eltern. Und deren Backstory wird ja auch erzählt. Wobei ich mich da immer frag, du hast ja vorhin schon mal gesagt, es gibt auch immer so einen diesen nicht zurechnungsfähigen Erzähler oder nicht vertrauenswürdigen Erzähler. Und das habe ich bei der Serie ganz stark, dass ich immer nicht weiß, was stimmt denn jetzt.
Ja.
Eigentlich. Also, weil, gut, die Serie basiert ja auf dem, was die Brüder erzählen und was halt Verwandte erzählt haben und was Leute, die die kannten, erzählt haben. Aber was, ich glaube das auch schon, ne, was die, dass das passiert ist, was die sagen. Aber so 100% ist das nicht klar. Und da möchte ich dich mal fragen, du hast doch die Doku jetzt noch gesehen, oder?
Ja, habe ich noch fertig geguckt vorhin, genau.
Wird das da noch mal deutlicher?
Also ich sag mal so, ich hatte das gleiche Problem wie du. Wir können es ja jetzt schon mal sagen, also sexueller Missbrauch ist halt das Kernthema. Ja. Und das ist halt auch überraschend, weil du ja am Anfang noch denkst, ja, es geht halt um den Mord an den Eltern und das sind halt hier diese zwei Weirdos und diese Spoiled Rich Kids. Aber nach 3 oder 4 Folgen kommt dann dieser, ich sag jetzt mal, Twist. Oh, da war was vorgefallen. Die hatten vielleicht jetzt nicht wirklich einen triftigen Grund, die Eltern zu töten, aber es macht dann alles so viel mehr Sinn.
Ja.
Und dann geht's ja wirklich fast komplett die ganze restliche Serie nur noch darum, das aufzuarbeiten. Und man weiß es ja wirklich nicht. Man kann es nicht sicher sagen. Es gibt keine Beweise. Aber man sollte sowas ja ernst nehmen. Ne?
Ja.
Und irgendwann wird es auch mal eine Staffel geben zu Michael Jackson. Da können wir uns schon mal alle drauf freuen, weil dann werden Milliarden von Menschen mit genau dieser Frage wieder vor dem Fernseher zurückbleiben, weil es halt keine triftigen Beweise gibt. Man muss aber ab einem gewissen Punkt vielleicht auch einfach mal sagen, im Zweifel für die Opfer. Das ist ganz schwierig. Und ich finde, es ist auch in der Serie ein bisschen schwierig, weil der Schlussakt, der macht es schwierig. Weil der Schlussakt ist ja diese finale Verurteilung, ist ja dann chronologisch wieder richtig rum, dass dann in diesem zweiten Verfahren der Anwalt, gespielt von dem hier Agent Kellerman aus Prison Break, der hat dann sein Schlussplädoyer und da macht er sehr deutlich, hey, ich glaube euch nicht und hier, das, was ihr erzählt habt, das habt ihr doch alles aus dem Buch genommen und das lässt einen nochmal so richtig skeptisch zurück.
Ja.
Und das fand ich aber auch so schade, weil ich eigentlich die Geschichte schöner finde, oder schöner, also irgendwie angenehmer zu ertragen finde, so komisch das auch klingt, wenn der Missbrauch stattgefunden hat. So oder so sind halt viele Leben ruiniert, aber mit dem Missbrauch macht auch vieles nochmal mehr Sinn. Da reden wir dann ja nochmal ausführlicher drüber, aber ich finde, so ist das, die Serie fast schon, ja, ich sag mal, ein Denkmal, ein Mahnmal für sexuellen Missbrauch. Wenn du aber am Ende sagst, ey, die haben aber nur geschwindelt, dann nimmt das echt Missbrauchsopfern ganz viel Wind aus den Segeln. Mhm. Ich finde, das macht es ganz schwierig. Also das kann halt echt auch einen Bärendienst erweisen, diese Serie. Vielleicht ist das auch irgendwo eine Kontroverse, auf die man abzieht, keine Ahnung. So, jetzt kommen wir aber zu der Doku, die auch einfach nur Menenderis, glaube ich, heißt, auch auf Netflix. Und nach der Doku, muss ich sagen, habe ich keinen Zweifel an der Geschichte der Jungs.
Okay.
Weil die da tatsächlich nochmal ein Interview hatten, was, glaube ich, frischer ist als die Serie. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht floss das ein bisschen mit ein. Aber die sind ja immer noch im Gefängnis, die Brüder. Und in der Doku reden die aus der Jetztzeit raus nochmal über das Geschehene.
Ja.
Und wie die darüber erzählen, finde ich, das ist auf eine Art, dass ich denke, das macht keinen Sinn, da nach 30 Jahren immer noch bei dieser, falls es so wäre, Lüge zu bleiben. Und dann kommt aber noch was hinzu, was es für mich eigentlich sehr deutlich macht, dass das halt wirklich denen so passiert ist. Der Lyle Menderis, also der ältere von beiden, der ja laut dieser Geschichte in den ersten Jahren seiner Schulzeit, sag ich mal, missbraucht wurde von dem Vater und dann sich aber auch an seinen Bruder vergangen hatte, um das so ein bisschen auszugleichen, der hat dann im Gefängnis viele Leute getroffen, also viele Männer, die auch Missbrauchsopfer waren.
Ja.
Und hat für die eine Art Selbsthilfegruppe eingerichtet. Er ist dann so eine Art, er hat es so genannt, wie so eine Art Pfarrer geworden für die. Also ja. Der dann, deren Geschichten erzählt bekommt, weil die sich sicher fühlten bei den Menenderis-Brüdern. Und das fand ich dann nämlich nochmal so einen interessanten Schlusssatz auch von dem. Das war auch, glaube ich, so ziemlich das Ende der Doku. Dass bei all dem Schlimmen, was passiert ist, konnte der ironischerweise dann so viel Gutes tun für Missbrauchsopfer. Und ich glaube nicht, dass du so eine Geschichte jahrzehntelang aufrechterhältst, wo du ja eh schon auch verurteilt bist.
Ja, für wen würdest du das machen, ne? Es ist ja, also, so, das sind ja keine Schauspieler, das sind ja auch letztendlich auch einfach nur echte Menschen.
Ja. Tja. Und eine Sache, also die Doku bringt jetzt nicht so viel Mehrwert. Also ich habe damals bei der Dharma-Serie, habe ich auch danach nochmal viel angeguckt. Da fand ich, da gab es dann nochmal Sachen, die mehr mir nochmal irgendwelche Wissenslücken gestopft haben. Bei den Menenderis-Brüdern habe ich das Gefühl, die Serie hat schon alles drin. Was aber die Doku nochmal hervorgehoben hat, waren so ein paar Schlüsselmomente, wo du dann merkst, dass sich da die Serie auch sehr akribisch an ein paar reale Zitate klammert. Mhm. Da war nämlich eine Kernaussage, die aber auch für diese ganzen Zweifel an den Missbrauchsvorwürfen einen großen Anteil mithält. Nämlich als Eric Menenderis in dem ersten Verfahren seine Aussage hat und dann heißt es erstmal von der Anwältin, Sie wissen Bescheid über die Eigenheiten des Mikrofons. Ja, wenn sie zu nah rangehen, dann übersteuert. Wenn sie zu weit weggehen, hört man sie nicht mehr. Und dann wirkt es so lächerlich. Und dann hast du immer so das Gefühl, der drückt auch extra auf die Tränendrüse. Und es ist irgendwie ein peinlicher Auftritt. So will dir das die Serie verkaufen.
Mhm.
Und die zeigen aber noch mal kurz in der Doku diese realen Fernsehaufnahmen, weil die ja da dieses Court TV extra für diesen Fall ins Leben gerufen hatten und es war dann so der erste große Sendeauftrag von CourtTV, das zu übertragen. Und da hatten sie diese echten Mitschnitte gezeigt. Das fand ich viel weniger dramatisch. Ja. Das war jetzt nicht so, dass das ständig so komödiantisch übersteuerte und du dann dachtest, ah, Eric, du machst dich da total zum Honk, das glaubt dir doch kein Mensch. Also da hat die Serie auch stark überzeichnet. Aber ich habe es ja natürlich auch nicht alles gesichtet. Ich habe ja nur mal so diese kleinen Ausschnitte jetzt. Und ich hatte aber das Gefühl, die Serie hat dann versucht, auch teilweise da nochmal eine eigene Meinung mit reinzubringen.
Ja, eine eigene Meinung, oder ich habe mich immer gefragt, die Meinung, die damals so vorgeherrscht hat, ob sie versucht haben, das den jetzigen Zuschauern so zu vermitteln. Weil, also ich zumindest mitbekommen habe, zum Beispiel diese Affäre von dem Psychiater. Das ist ja auch so überzeichnet, wird das dargestellt. Das habe ich nämlich auch noch gesehen. Die wird ja dann auch gezeigt in der Doku und da wirkt die sehr normal gefasst. Und in der Serie wird das so, ist das so crazy, also die wirkt so ein bisschen verrückt irgendwie. Und ja. Ich habe mich halt gefragt, ob es halt das ist, was dann so in der Öffentlichkeit angekommen ist. So wie, ja, die ist halt irgendwie ein bisschen verrückt. Oh, das ist ja so, das sagt ja auch irgendeine Frau, das ist halt wie so, na, sie sagt nicht Trash-TV, aber wie so Reality-TV, aber mit wirklich echt und Mord. Und so, also, und man darf ja nicht vergessen, das sind die 90er Jahre. Naja, das habe ich mich halt so gefragt, ob sie das versucht haben, darüber so ein bisschen darzustellen.
Ja, aber das Problem ist trotzdem, bleibt unterm Strich so dieser fade Beigeschmack. Du kannst ja nicht fest sagen, was passiert ist.
Ja.
Aber die platzieren ja trotzdem irgendwo dann eine Meinung. Und du musst ja auch immer bedenken, wer die Zuschauer sind. Und du weißt ja auch noch, was dann bei der Dahmer-Serie so alles abging. Die wissen ja genau, was die angerichtet haben. Die wissen ja genau, wie die Menschen reagieren auf die Darstellung von dem Dahmer und Serienmörder allgemein und denen jetzt nochmal so ein Podest geben und so weiter. Und ich weiß auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Ich glaube, du hättest dann einfach zu wenig Serie sonst gehabt. Das ist das Problem. Also wenn du nicht noch irgendwo so ein bisschen was anbietest an Interpretation und so weiter, dann hast du zu wenig Serie.
Mhm.
Es gibt ja noch so eine relativ junge Serie, habe ich da noch festgestellt. Es gibt ja, was war denn das? LA Law oder so. Irgend so eine eigentlich Fiktionsserie hat auch noch ein Spin-off mit True Crime, also ähnlich wie hier ja auch schon. Und da ist es so, dass die Menendez-Geschichte, glaube ich, gleich die erste Staffel da gefüllt hatte. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe das jetzt natürlich nicht nochmal geguckt. Aber es war wohl auch bei den Amis schon relativ groß, ne? Also du hast jetzt zwei relativ aktuelle Serien über das eine Verbrechen und ich kann mir bei der anderen Serie nicht vorstellen, dass das also so viele kreative Freiheiten sich genommen hat wie das hier. Weiß es aber halt auch nicht, ne? Ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber einfach so ja von der ganzen Law and Order, ja, ich habe nochmal geguckt, Law and Order True Crime von 2017. Ja, müsste man vielleicht nochmal angucken. Gibt's da überhaupt mehrere Staffeln davon? Das Law and Order Franchise ist ja riesig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Naja, aber ich wollte jetzt auch nicht noch mehr Menendez-Sachen angucken. Ich war dann nur noch überrascht, als ich dann mal geschaut habe, auf welchen verschiedenen Ebenen das schon in der Popkultur verarbeitet wurde. Und das ist ja bei den Amis ein Riesending, das ist ja fast so wie ein Meme anscheinend auch, dass man, wenn man zum Beispiel Beef mit den Eltern hat, dass man das so einen Menendez-Spruch droppt. Ja, und das ist ja alles anscheinend an uns Deutschen vorbeigegangen. Und das ist natürlich für die Amerikaner was anderes, wenn du da jetzt bei den Amis diese Netflix-Serie zu sehen bekommst und hast diesen popkulturellen Überbau, als wenn man das in Deutschland guckt und wie wir im Prinzip gar nichts über die weiß.
Ja.
Ich finde es aber auch echt schwierig. Also ich bin da noch so ein bisschen im Zwiespalt, wie ich das finde. Dass ich halt mit so gemischten Gefühlen da rausgehe. Und halt gerade, weil ich eben nicht weiß, ob die geschwindelt haben. Ob es wirklich nur Psychopathen sind.
Also ich glaube, was aber, naja, also das heißt ja nicht, ob das so ist oder nicht ist. Ich denke, die sind missbraucht worden von ihrem Vater.
Mhm.
Die Mutter hat da halt das gedeckelt und hat das halt so geschehen lassen. Und ich glaube aber nicht, dass die sich so, also was heißt, ich glaube nicht, dass die sich bedroht gefühlt haben, aber irgendwie habe ich halt, naja, die Serie verzerrt das aber ja natürlich, man ist da ja nicht gewesen in echt, aber so dieses Ding, die haben sich bedroht gefühlt und mussten das jetzt unbedingt machen,
ja.
Aus Selbstschutz oder darum geht es ja in dem Gerichtsprozess, geht ja darum, es ist ja klar, die haben die umgebracht, aber ja. Warum? Um sich selber zu schützen, weil die wirklich Angst um ihr Leben hatten, weil die den Verdacht haben, ihre Eltern wollen die töten, oder haben sie es einfach gemacht, um ja ihr Leid zu beenden, ne?
Mhm.
Was ja auch, was heißt legitim ist, aber das wird ja in der Serie auch oft diese Frage in den Raum geworfen, warum sind die nicht einfach abgehauen?
Ja.
Wo ich mir immer denke, ja, versuch mal vor so jemandem abzuhauen, die gehören dem, also ne, halt einfach dem Vater. Das ist ja nicht nur einfach der Vater, sondern der ist ja auch super mächtig, super reich. Der hat die halt einfach im Griff irgendwie. Und ich kann mir einfach schon vorstellen, dass der Gedanke, den die hatten, einfach war, wir wollen das nicht mehr, wir wollen uns lösen von unseren Eltern. Und das ist das halt das Einzige, was uns eingefallen ist, was konsequent genug ist, was funktionieren kann überhaupt. Und das ist so, das ist das, was ich denke.
Ja, es ist halt so komisch, weil die erste Folge, die wirkt doch so, als wären es halt wirklich einfach nur so diese zwei Virus, die ja halt aufgrund von dem Film Bock haben, einfach mal die Eltern tot zu schießen.
Ja.
Das ist so random. Und auch da ist halt wieder die Frage, was wäre besser gewesen? Wäre es vielleicht dann doch besser gewesen, da zumindest das schon mal anzudeuten, dann hast du halt diesen Twist nicht mehr, für die, die es nicht wissen, mit dem sexuellen Missbrauch. Aber ich glaube, ich hätte das da in dem Moment vielleicht noch ein bisschen mehr gebraucht. Wobei ich trotzdem sagen muss, dieses alte Thema, was wir auch schon häufig besprochen haben, wenn du eine Serie zum Beispiel hast, wo du den Bösen folgst,
ja.
Dann willst du ja auch nicht, dass die geschnappt werden. Das funktioniert ja leider immer, diese Effective Disposition Theorie. Egal wie unsympathisch die sind super unsympathisch, vor allem der Laie ist so unsympathisch. Aber du hoffst trotzdem, dass die nicht gleich gefasst werden. Auch so ein bisschen, weil du nicht willst, dass die Serie gleich schon vorbei ist. Blöd es auch klingt. Aber du willst, dass die es nochmal irgendwie schaffen, diese Schrotflintenmunition aus dem Kofferraum rauszuschmuggeln. Ja, und das funktioniert ja auch so super gut. Brauche ich gar nicht mehr. Aber es wirkt ja wirklich lange, als wären die wirklich nur aus einer Laune raus.
Ja.
So Killer geworden. Und ich frage mich halt, was besser wäre. Welche Reihenfolge besser ist. Aber ja, es ist ja letzten Endes ist es ja gut, wie es ist, aber halt auch, wie gesagt, das Ende trotzdem schwierig.
Mhm.
Also ich finde, wenn du die Serie nimmst und nach 6 Folgen oder so aufhörst, dann stehen die beiden Jungs wirklich wie ganz tragische Figuren da, mit denen du auch ganz viel Mitleid hast. Und je länger es dann aber wieder läuft, desto mehr verwässert das wieder. Das ist ja aber, was die Serie auch deutlich macht, was du ja vorhin auch gesagt hast, was ja genau so bei den Amis damals passiert ist.
Ja.
Dass dann irgendwann mal die Leute auch keinen Bock mehr hatten auf das Verfahren und die wollten lieber O.J. Simpson gucken. Und ja. Es ist schwierig. Es ist halt vielleicht auch zu schlau, die Serie ist zu schlau gemacht mit diesen ganzen Meta-Mechanismen für das Publikum.
Na, die wollen dir halt keine so eine Lösung anbieten. Weil es halt auch einfach
das
nicht.
Ist halt aber,
nicht ja. Das weiß halt keiner so richtig. Es ist halt einfach so dieses Ungewisse, das bleibt dann halt einfach da. Diese letzte Szene auch auf dem Boot.
Ja, dann, das wollte ich ja auch noch. Das hatte ich schon vergessen, genau, weil die ist ja sehr. Die schlägt sich ja da sehr auf eine Seite dann nochmal, die Szene. Und das hat ja viele dieser Momente, dieses unsichere Erzähler-Ding. Und das geht ja in beide Richtungen. Also hast du ja einmal die Elternsicht und einmal die Brüdersicht. Und irgendwo hast du manchmal auch was halt einfach keine Sicht ist und wahrscheinlich nah dran ist an der Realität, so gut man das halt dann wiedergeben kann mit dem, was man halt an Fakten hat. Zum Beispiel denke ich mal, dass diese Tennis-Matches gut verbürgt sind, dass da halt der Papa Menderes da den Eric da zusammenscheißt. Oder dieser College-Verweis, die Diebstähle. Da irgendjemand wird ja dann nochmal irgendjemand für ein Buch ein Interview gegeben haben, wo er gesagt hat, da stand dann der Papa da und hat dem noch so auf den Hinterkopf gehauen oder da herrschte halt so ein strenger Ton oder so. Aber dann gibt es halt solche Szenen wie zum Beispiel die Menenderes-Brüder wollen sich da schützen in der Mordnacht und dann geht die Türen auf und dann kommen die Eltern aber mit den Gewehren raus. Ne? Und dann noch so diese dramatische Musik oder dass dann halt der Lyle sich so heroisch vor seinen Bruder stellt und das war das letzte Mal, dass du meinen Bruder was angetan hast. Ne? Das finde ich drollig, das sind schöne Momente, aber das ist eigentlich immer deutlich überzeichnet. Und dann gibt es aber auch so Sachen, wo ich mich frage, wo kommt das denn jetzt her? Zum Beispiel gibt es ja dann die komplette Folge über die Eltern, wo du ja auch die Kindheit von dem Papa hast. Und teilweise wird sich dann darauf bezogen, dass der ja schon missbraucht wurde. Aber wo kommt das her? Also wo kommt diese Information her? Weil der kann sie ja nicht mehr gegeben haben zu Lebzeiten, schätze ich mal. Und das verwirrt mich sowas. Ne? Also manchmal hätte ich gerne, vielleicht so blöd das klingt, aber irgendwo nochmal so eine Einblendung, wie am Ende der Folge oder am Ende der Serie von mir aus
so reicht auch. So eine Quellenangabe.
Ja, was ist jetzt relativ sicher auch so gewesen? Weil das einfach ein Thema ist, wo es ganz schwierig ist, wenn man so immer mit dieser fiktionalen Überhöhung das nochmal filtern muss. Und das ist ja so ein wichtiges Thema, dass ich finde, da jetzt einfach irgendwie was aus den Fingern zu saugen über diese sexuelle Vergangenheit oder diese Missbrauchsvergangenheit von dem Papa, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Macher der Serie gesagt haben, ach komm, wir machen mal eine Folge über den Papa und wir wissen ja zwei, drei Sachen sicher und wahrscheinlich also, ist der ja auch missbraucht worden.
Es gibt ja die Schwester von dem Vater.
Ja.
Und die hängt da ja auch drin in dieser Story.
Ja.
Ich nehme mal an, dass die das halt erzählt hat. Dass die halt...
Das denke ich halt auch am ehesten, aber ich weiß es halt einfach nicht. Ich denke halt nur, die haben irgendeine Quelle gehabt, aber mir fehlt die Quelle und das macht mich halt fertig. Eben weil es halt oft auch eindeutig Quatsch ist, was die erzählen. Es gibt ja auch Sachen wie, dass die Mutter dann dem Psychiater erzählt, dass sie die Kinder hasst. Wo ich mir auch dann denke, ist das verbürgt? Ist das was ihr Psychiater dann halt für irgendein Buch mal rausgegeben hat, die Info?
Ja, dieser Psychiater, der ist halt aber auch nicht vertrauenswürdig. Überhaupt nicht.
Ja, aber das ist ja nochmal ein anderer als dieser Osil. Also es ist so, ja der Psychiater, den die für ihre Paartherapie hat, wo die dann halt in der Elternrückblickfolge wirklich dann sagt, ja, ich hasse meine Kinder und die sind ja wie Vampire und die entziehen mir die Lebenskraft und so weiter. Und das finde ich so drastisch, diese Aussagen, dass das halt, wie gesagt, dann auch für mich so der Höhepunkt ist von diesem Kyle und Eric sind die Opfer. Und ab da, alles, was danach kommt, mit diesem Gerichtsprozess, das relativiert das dann wieder.
Ja.
Und ich möchte auch irgendwie eine Position einnehmen. Ne? Es ist,
man steckt da halt nicht drin. Also Selbst wenn du eine Position einnimmst, das musst du dir dann ja auch drüber klar sein. Es kann auch nicht stimmen.
Ja.
Also ich wäre da wirklich mal interessant, statt dieser Doku, das ist da nochmal so ein, was die Macher und wo haben die ihre Quellen her und warum haben die das eigentlich so gemacht? So ein Making-of?
Ja.
Irgendwie. Wieso haben die sich genau dafür das entschieden, das genau so darzustellen, wie es ist?
Ja. Ich bin der Meinung, bei dem Dahmer gab es sowas in der Art. Da habe ich sowas gelesen, wo es dann auch darum ging, dass die manche Figuren zu einer verschmolzen haben und warum und so weiter. Und das fand ich auch sehr interessant. Und da ging es auch ganz oft drum, ja, wir wollen halt die Geschichte interessanter erzählen, aber schon den Kern beibehalten. Und da sage ich, ja, klar, also da bin ich immer dafür. Wir sind ja auch Geschichtenerzähler und es hilft ja alles nichts, wenn du bei den Fakten bleibst, aber deine Geschichte dann langweilig ist. Und wenn du dir aber darüber im Klaren bist, was du letztendlich erzählen willst, und bei Dahmer willst du vielleicht was erzählen darüber, wie das System versagt, wie haufenweise Behörden und Familie und so weiter das halt einfach nicht gesehen haben, weil die zu blöd sind. Und hier erzählst du eigentlich eine Geschichte über Missbrauch und gesellschaftliche Akzeptanz, dass es Missbrauch gegenüber Männern oder Jungs überhaupt geben kann. Das ist ja auch noch so ein Kernthema. Und das ist übrigens auch das, was die Doku noch mehr rausarbeitet. Dass das halt so ein großes Metathema nochmal ist, was an dem Menendez-Fall dranhängt und was dann auch noch durch den Menendez-Fall überhaupt erst katalysiert wurde, dass man das ja auch mal thematisieren muss, dass es das gibt.
Ja.
Missbrauch an Männern. Und das ist was die Serie ausgelassen hat, nämlich dass das zweite Verfahren dann andere Regeln hatte, wo die ja auch nicht mehr auf Totschlag plädieren konnten, wie sie es in dem ersten Fall machen konnten, sondern in dem zweiten Fall ging es ja dann wirklich nur noch darum, haben die tot gemacht, ja oder nein? Und ja, natürlich haben die tot gemacht. Deswegen sind die halt dann auch so krass verurteilt worden. Aber in dem ersten Verfahren ging es ja noch darum, ja, die haben die tot gemacht, aber was war die Motivation? Oder wie waren die Umstände?
Es gibt ja den ersten Fall, da ging es darum, war es Totschlag oder Mord?
Genau.
Der ist ja aber ja verschoben worden. Und dann gab es ja diesen zweite.
Ja, Verfahren, der erste, der ist ja ungültig gewesen, weil sich nicht einig geworden sind in der Jury.
Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinger gewesen. Die haben dann ja ein paar Monate Pause. Und dann geht es ja aber erst doch nochmal darum. Ist es Totschlag gewesen oder?
Die haben ein paar Monate Pause, weil die Jury zu keinem Urteil kam.
Genau. Nein, aber das sind ja dann nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also es gibt ja erst dann dieses Teil, war das Selbstverteidigung oder war es Mord? Und dann gibt es ja nochmal das Ding, was ist jetzt das Strafmaß? Sollen die auf einen elektrischen Stuhl oder sollen die lebenslang eingesperrt werden?
Nee. Es gibt zwei separate Verfahren. Das erste Verfahren, da geht es doch drum, war es Totschlag oder Mord? Und das konnte nicht zu einem Ende gebracht werden, weil die in der Jury geschlechtsmäßig verhärtete Fronten hatten. Ja. Und da war das Problem, dass alle Männer gesagt haben, ja, die sind natürlich des Mordes schuldig. Und die Frauen haben gesagt, nee, Totschlag. Es ging ja wirklich nur drum, was war die Motivation? Und da ist es so, dass die Männer, und das ist auch verbürgt, ja, teilweise halt so argumentiert haben, ja, es sind ja Männer, die können ja nicht in dem Sinne sexuell misshandelt werden. So, und weil die halt monatelang immer wieder sich in diese Fronten noch mehr verhärtet haben, das kommt in der Doku auch nochmal mehr raus, haben die den Prozess abgebrochen. Und das ist nämlich jetzt noch was, das wurde in der Serie nur angedeutet, haben der Doku nochmal stärker rausgearbeitet. Das war damals terminlich alles nah dran an dieser O.J. Simpson-Nummer und Rodney King. Und die Leute verloren den Glauben in die Justiz. Und der Richter, der stand blöd da, weil der wurde mit verantwortlich gemacht dafür, dass halt so viele Steuergelder verschwendet wurden für den ersten großen Fall. der eigentlich genau genommen zwei Fälle in einem waren, weil beide Brüder wurden separat mit zwei verschiedenen Jurys und zwei verschiedenen Anwaltsteams und so weiter betreut. Und der Richter stand aber halt dafür blöd da, so viel Geldverschwendung und nicht mal ein Urteil. Und da hat er für den zweiten Prozess gesagt, hier, vergesst alles, was wir in dem ersten Prozess durchgenommen haben. Neue Jury, aber ganz wichtig, damit das sich nicht nochmal wiederholt, dass sich Männer und Frauen in der Jury dann halt in so zwei Lager aufteilen und es deswegen wieder kein Ergebnis gibt, hat er gesagt, es geht jetzt nicht mehr drum, ob die aus Notwehr gehandelt haben, sondern es geht nur noch drum, haben die die getötet, ja oder nein.
Das habe ich aber natürlich anders dann also verstanden in der Serie.
Ja, ich glaube nämlich, dass es die Serie auch nicht so richtig schön rausarbeitet. Die Serie, das klingt dann mehr wie, es ist nochmal dasselbe, was in dem zweiten Fall behandelt wird. Das ist es aber nicht genau. Es geht ja dann auch ganz schnell. Der zweite Prozess wird ja super schnell abgehandelt. Es geht ja dann mehr darum, ja, der Lyle, der hat jetzt dieser Frau, die das Buch schreibt, so viele Infos gegeben, der kann nicht nochmal aussagen. Und bei dem Eric ist das Problem, dass der halt nicht so dieses Charisma hat. Und ach, bla bla bla, und jetzt muss der aber halt das übernehmen, was der Lyle in dem ersten Fall hatte. Die Doku sagt aber im Prinzip nochmal, das ist nicht wirklich das Thema.
Ah,
also die haben gar keine Chance, nicht verurteilt zu werden, so wie das sich dann halt alles verhält. Und das fand ich halt aber auch nochmal interessant, weil der Richter im Prinzip, der wollte diesen Sieg, der wollte halt, dass das Ding abgeschlossen wird, dass die Leute halt dann auch sagen, okay, scheiße, Menenderes Fall, haben wir das endlich hinter uns. Und das war halt die einfachste Möglichkeit, die Basis für das Verfahren so anzupassen, dass die wirklich keine Chance hatten auf ein mildes Strafmaß. Und deswegen war dann am Ende nur noch die Frage, werden die zum Tode verurteilt oder kriegen die in Anführungsstrichen nur lebenslänglich? Weil die Alternative wäre nur noch gewesen, dass die Jury aus irgendeinem Grund sagt, nee, die haben die ja gar nicht getötet. Es stand ja gar nicht mehr zur Debatte.
Ja,
ja, alles ein bisschen schwierig. Also da dachte ich dann schon, okay, das ist gut, dass ich es jetzt nochmal durch die Doku nochmal anders gehört habe. Ja, und aber um es nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzuführen, da hat nämlich auch der Richter gesagt, es kann ein bestimmtes, ich weiß nicht, ein Gesetz oder was, kann da nämlich nicht mehr greifen für diesen zweiten Prozess mit der Begründung, da gibt es irgendein Gesetz, das bezieht sich auf Frauen, die Missbrauchsopfer sind. Und der erste Fall wurde wohl so angewandt, wie dass das halt, ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht falsch, in dem ersten Fall wurde das noch so verhandelt wie bei Frauen. Und in dem zweiten Fall wurde das aber ausgesetzt, weil es ja Männer sind. Und für Männer gilt das ja nicht, was für Frauen gilt. Und heutzutage würde man das ja natürlich anders sehen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, der in der Doku auch nochmal rauskommt. Dadurch, dass sich ja der gesellschaftliche Blick auf Missbrauch verändert hat und man natürlich auch akzeptiert, dass Männer genauso drunter leiden können wie Frauen und genauso auch betroffen sind. Natürlich nicht in der Zahl, aber generell. Dadurch wurde der Fall auf TikTok nochmal hochgespielt. Das war alles noch vor der Netflix-Serie, noch vor der Doku. Ich habe das nicht mitbekommen, aber das war wohl ein großes Ding, dass auf einmal auf TikTok sich viele Leute gemeldet haben, nochmal gesagt haben, hey, hier, Menenderes Brüder, müssen wir nochmal drüber reden. Und das war dann wohl so ein richtiger Hype, dass dann TikTok-Leute so richtig investigativ nochmal den ganzen Fall aufbereitet haben. Wahrscheinlich sogar mehr, als es damals in den 90er Jahren jeweils der Fall war. Und mit dem, was man heute so über das ganze Thema weiß, ist es natürlich, ja, klar, auch Männer können Missbrauchsopfer sein. Und dann hätte wohl dieser zweite Prozess anders verlaufen müssen. So habe ich das jetzt verstanden. Ich will aber auch nichts Falsches erzählen. So habe ich es verstanden.
Tja, ist eh komisch, das ganze Ding. Also ich habe mich immer gefragt, wie das wohl in Deutschland abgelaufen wäre. Aber das ist halt einfach dieses, also amerikanische Gerichte sind halt einfach irgendwie ganz anders als deutsche Gerichte.
Ja.
Dass das halt dann, naja, ja, ach, weiß ich auch nicht. Ich hatte mich am Anfang halt erst noch wirklich dann gefragt, worum geht's jetzt hier überhaupt? Bis das dann halt mal so deutlich wird, ja, es geht ja eigentlich darum, dass die beweisen müssen, wir sind halt wirklich missbraucht worden.
Mhm.
Naja.
Tja. Ja, das war dann wohl halt im Wesentlichen der erste Fall, genau. Und das konnten sie ja anscheinend dann auch nicht klar beweisen.
Nee, beweisen ja irgendwie gar nicht, ne? Es ging halt einfach nur darum, es geht ja dann da mehr darum, die Jury zu überzeugen, dass die dir das abkaufen. Das ist halt einfach so, ja. Wie heißt es denn in Deutschland? Es gibt ja einen Indizienprozess, wenn es keine Beweise gibt für irgendwas. Das gibt's ja auch.
Ja, das, wie sowas gehandhabt wird. Alleine, dass es halt keine Jury in dem Sinne gibt, das, ich glaube einfach in Deutschland, ich habe da tatsächlich mal vor 1000 Jahren, habe ich mal in der Uni ein Referat über das, den Vergleich dieser beiden Gerichtssysteme gehalten.
Ja.
Es ist leider wenig hängen geblieben, aber das Ding ist, was hängen geblieben ist, in Deutschland ist das alles sehr sachlich. Und in den USA spielt das Sachliche kaum eine Rolle, weil halt dann diese Jury am Ende reinkommt mit. Und es ging da in dem Referat, das war halt in dem Seminar Sozialpsychologie und das Referat hieß dann halt Sozialpsychologie vor Gericht. Und das war ganz erschreckend. Da habe ich irgendwelche Statistiken rausgesucht, die Sachen verglichen haben mit Deutschland, also Deutschland und USA verglichen haben, die so erschreckend waren, wo du eigentlich nur sagen kannst, man muss das eigentlich abschaffen, das amerikanische Gerichtssystem. Es ist eigentlich nicht tragbar. Das ist ja auch nichts Neues. Die Amis, die lieben es halt anscheinend auch, diesen Bullshit, den die sich da ausgedacht haben. Und das deutsche System ist halt, würde ich jetzt mal sagen, das ist so fair wahrscheinlich im Kern, dass du auch selten mal also einen Fall hast, der so in den Medien überhaupt hochgespielt werden kann, weil es da einfach nicht diese Unsicherheitsfaktoren gibt. Und damit meine ich halt die Menschen.
Mhm.
Und eine Kleinigkeit, die ich nur mal kurz anbringen will, weil ich sag mal, Sozialpsychologie, das hat ja verschiedene Komponenten. Also das kann ja zum Beispiel auch die Beweisführung schon sein. Das kann ja schon bei der Polizeiarbeit losgehen. Und ich hatte da in dem Referat eine Studie praktisch angewandt. Da habe ich während des Referats, stand ich vorne an der Tafel, habe da halt mein Zeug erzählt. Und da habe ich einen Kumpel eingeladen. Den kannten meine Kommilitonen nicht, die da mit in dem Seminar saßen. Und der kam dann irgendwann, ich habe auch extra gesagt, sag mir nicht, wann du kommst. Ne? Du musst nur irgendwann innerhalb von dieser halben Stunde am besten mal reinkommen. Und da kam der rein, hat mir innen reingehauen und meine Unterlagen runtergeschmissen.
Mhm.
Und dann ist der wieder gegangen. Ich wusste, der kommt irgendwann, aber dadurch, dass ich nicht genau wusste, wann er kommt, war es halt noch überraschend. Und dann habe ich einfach weitergemacht, habe mir so gesagt, okay, was war das jetzt? Habe weitergemacht und eine Stunde später, es war halt so ein 1,5-Stunden-Referat, also ich sag mal, als genug Zeit vergangen war, vielleicht war es eine halbe Stunde später, habe ich gesagt, so Leute, übrigens, ne, ja, ich war involviert, ich wusste schon, dass jemand kommt und mir eine reinhaut. Und dann habe ich Phantombilder vorne ran gemacht, 8 Leute an die Tafel, also hier rangebeamt.
Mhm.
Und gesagt, hier, wer von den 8 war's? Und da waren Leute, die haben so eindeutig sich für Leute positioniert, dass die dann jemanden, der unschuldig war, letzten Endes verurteilt hätten.
Ja.
Und der Witz war aber, dass mein Kumpel war gar nicht mit dabei bei diesen 8 Fotos. Die haben sich dann auf 3 oder so, haben die sich eingepegelt. Und jetzt kommt noch was hinzu. Es war auch in der Klasse, war noch einer involviert, der Franzke Christian, schöne Grüße. der Franzke Christian war so ein sehr meinungsstarker Typ in meinem Jahrgang. Ich weiß leider nicht, was der mittlerweile beruflich macht. Man findet den so schlecht auf LinkedIn und so weiter, aber sehr charismatischer Typ, der die Leute mit sich reißen konnte. Witziger Kerl, der auch viel mitgemacht hat im Unterricht. Und den habe ich vorher noch schnell instruiert. Der sollte bei ein paar bestimmten Punkten bestimmte Meinungen einnehmen. Und auch da, siehe da, die Leute folgten dem. Wenn der Franzke Christian mit einer gewissen Überzeugung sowas gesagt hat wie, also gewisse Überzeugung, das ist schon weit, weit gefasst, weil ich habe gesagt, das soll auch manchmal so ein bisschen unsicher wirken. Dann hat er zum Beispiel gesagt, wie auf die Frage, ja, was hatte der denn an, der Typ, der vorhin reinkam? Ja, also Schal weiß ich sicher, aber ich weiß nicht, Jacke, ob die grün war oder eher so braun. Und auch da wieder nichts hat gestimmt. Aber wenn du den Franzke Christian das sagen hörst, dann denkst du, ja, Franzke Christian, der ist ja ein schlauer Typ. Mhm. Wird schon stimmen. Ja, ja, doch, ja, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, ja, so grün, ja, eher grün. Bisschen braun, ja, ich weiß schon, warum es der Franzke Christian nicht ganz genau in Erinnerung hat. Also grün, braun passt schon. Nee, es war rot, aber ja, Franzke Christian hat halt die beiden Farben vorgegeben. So, das kannst du jetzt munter weiterführen. Ne? Es sind nur zwei Beispiele aus diesem Referat. Aber das bezog sich halt auch immer wieder auf Gerichtsprozesse in den USA.
Ja.
Und was da alles für krasse Fehlentscheidungen getroffen wurden, weil du manchmal einen Mensch in der Jury hattest. Ein Mensch, der alle anderen Geschworenen mitgezogen hat, weil der sehr laut war. Und was für ein Wahnsinn. Also da gibt es Prozesse, die standen, also es gibt ja diesen Film, die 12 Geschworenen, und solche Geschichten gibt es halt in echt, ne, wo alle bis auf einen Mensch schon ihr Urteil gefällt haben, und dieser eine Mensch ist dann aber sehr meinungsstark und schafft es noch, das komplette Urteil zu drehen. Und das finde ich, also wenn es zufällig gut ausgeht, ja, okay. Aber es stimmt ja was nicht. Und in Deutschland hast du dann maximal dein Schöffengericht, aber meistens wahrscheinlich dann einfach nur ein Richter, der dann halt nach bestem Gewissen entscheidet. Und das muss ja auch irgendwie funktionieren. Tja.
Crazy.
Ja.
Was ich ja noch bemerkenswert fand jetzt, diese Szene mit den Geschworenen, wird diese Frau so da so abdreht, ja, und sagt, ja, das sind Schwerverbrecher, die muss man aufhängen, sowas darf doch nicht frei rumlaufen, bla bla bla. Mhm. Wo es da ja gar nicht mehr drum ging, sondern da ging es ja nur noch darum, werden die getötet, kriegen die Todesstrafe oder sind die lebenslang im Gefängnis? Und ja, da habe ich mir das so angeguckt, habe gedacht, wenn ich da sitzen würde und das entscheiden müsste, würde ich halt natürlich immer sagen, ja, die kommen lebenslang ins Gefängnis. Weil ich das doch gar nicht an meinen Händen haben will, das Blut.
Ja.
Ganz abgesehen davon, ob die das waren oder nicht waren oder ob die missbraucht worden sind oder nicht missbraucht worden sind. Ich will doch nicht, dass irgendwelche Leute tot gemacht werden. Aber das gibt's ja halt in Amerika. Also gibt's wahrscheinlich überall auf der Welt, ne? Und die hat ja dann einen Herzinfarkt und dann wird die ja ersetzt durch so einen Typ und der sagt ja dann letztendlich genau das so. Also so ganz ruhiger Mann, der dann sagt, ja, da sollten wir wirklich bedenken, dass wir diese Entscheidung, die sollten wir nicht so leichtfertig hinnehmen irgendwie. Und ob das jetzt so war oder nicht, keine Ahnung, aber das sorgt dann ja...
Ich glaube, genau der Typ kommt in der Doku auch vor.
Ah.
Also ist dann ein Jury-Sprecher, kommt dann nochmal vor. Und ich denke mal, das ist genau der Typ. Und ich denke auch, dass die genau deswegen die Szene eingebaut haben, weil das auch, wie der das dann nochmal vor Gericht, also das Juryurteil begründet, das ist halt auch sehr gefasst und ja auch irgendwie schön, ne? weil es sehr menschlich irgendwo nochmal ist angesichts dieser schlimmen Tat. Sehr versöhnlich und ja, da müssten wir uns doch alle drauf einigen können. Machen wir es doch so, dass wir nicht so viele Leute jetzt noch extra tot machen. Und auch da nochmal in Bezug darauf, was in der Doku kam, dass vor allem der Lyle Menendez dann diese besondere Rolle im Gefängnis eingenommen hat, als der Seelsorger für Missbrauchsopfer. Wenn er da gesagt hat, nee, wir machen die einfach tot. Tja, was hätte das geholfen? Wem hättest du damit jetzt ein paar Steuerdollar gespart? Naja. Mhm. Und der Eric, also der weiß, ich weiß auch nur, dass beide geheiratet haben, das kommt ja auch in der Serie am Ende, aber der Eric, der hat dann ja auch wirklich noch die Kunst für sich noch weiter ausgebaut und für sich entdeckt. Ja, also das ist halt das Verrückte daran, dass da wahrscheinlich noch viel mehr Mensch hinter diesen Figuren steckt, als sowohl die Doku als auch die Serie uns zeigen. Die Serie, das ist ja definitiv extrem überzeichnet.
Mhm.
Ja, und auch noch immer mit diesen unsicheren Erzähler. Und dann gibt's halt auch doch nochmal diese homoerotische Spannung immer mal. Und dann irgendwann gipfelt das mal darin, dass du die beiden wirklich nackt unter der Dusche siehst. Mhm. Du denkst, ah, was sollte die Szene jetzt noch? Wo kommt denn das jetzt noch her? Und ich finde, der Doku, wenn die dann manchmal zu Wort kommen, aus der heutigen Sicht natürlich, aber teilweise auch in Interviews, die die damals gegeben haben, das wirkt alles viel normaler.
Ja.
Also dieser Lyle zum Beispiel, der ist ja jetzt nicht so dieser, fast schon wie so ein Batman-Bösewicht in seiner Übertretheit, wirkt ja wie ständig auf Koks. Aber dann macht halt die Serie auch nicht so viel Spaß. Ne?
Mhm.
Das muss man halt immer wieder bedenken. Ich glaube tatsächlich aber, wenn das mehr so wie in echt wäre, dann würdest du noch weniger hinterfragen, ob die Leute grundsätzlich böse oder halt nicht böse sind.
Mhm.
Ich glaube, dann kommst du doch eher auf den, irgendwann mal auf den Ast, ja, die sind halt wirklich Missbrauchsopfer oder die sind halt jetzt nicht irgendwelche karikativen Soziopathen. Aber das macht es dann noch schwieriger nachzuvollziehen, wie die Jury das halt nicht so sehen konnte. Hm. Naja. Aber zum Beispiel diese Herzinfarktfrau, ob das alles so war, weiß ich ja auch nicht.
Ja.
Wäre irgendwie ganz drollig, wenn das in echt so war.
Was für ein kosmischer Zufall.
Hm. Würde etwas überdreht, die Szene. Mhm. Aber naja, vielleicht war es aber genauso.
Dave.
Ja.
Sind wir fertig?
Ich denke mal.
Und du sagst, angucken oder was? Für alle, die das hier jetzt zugehört haben, aber sich noch unsicher sind.
Ja, ich finde, das ist wie jede Serie von dem Ryan Murphy. Wirklich jede Serie ist schwierig. Es ist wirklich ganz komisch. Der Typ macht so viele Serien, der ist so erfolgreich. Aber ich finde, er hat noch nicht einmal was gemacht, wo ich so sage, das ist über alle Zweifel erhaben. Ich würde schon sagen, dass vielleicht die erste Staffel von American Crime Story, die OJ-Geschichte, das ist so das rundeste, beste, was der gemacht hat, wo du einfach sagen kannst, das ist auch ein wichtiges Stück Fernsehgeschichte nochmal. Das, ja, aber sonst ist immer alles. Es ist so ein bisschen verwässert auch. Also es ist immer ein bisschen zu viel auch bei ihm drin. Ich finde auch die erste Staffel von Monster, fand ich auch richtig gut. Aber auch da sind Sachen drin, wo man dann streiten kann, musste das jetzt noch rein? Oder ist das die Art, wie man das erzählen sollte? Ne? Trotzdem eine Empfehlung für die Dahmer-Staffel nach wie vor. Also die habe ich auch als die deutlich bessere, ja, eindrucksstärkere Staffel in Erinnerung. Ich muss aber sagen, bei der Staffel jetzt, auch wenn es um deutlich weniger ging, was so diesen Bodycount anbelangt, sag ich mal, die hat mich doch sehr gefesselt.
Ja.
Und ich war überrascht, wie gut ich das auch bingen konnte. Ich bin jetzt nicht so der große Binge-Watcher, aber das habe ich teilweise wirklich nachts von einem 1 bis um 4 habe ich da dann manchmal noch 3 Folgen hintereinander weggeguckt, weil mich das wirklich gefesselt hat. Und mal als Beispiel, ich versuche schon seit Monaten irgendwelche krassen Hollywood-Blockbuster anzugucken, wo ich dann immer noch 3 Minuten einpenne. Ja, weil ich zerstückel da die Filme in 20 Sessions, wo ich immer mal wieder 3 Minuten hier, 3 Minuten da gucke, weil ich es einfach nicht, ich kann das nicht mehr. Aber diese Serie, wo du ja oft nur einfach nur 2 Typen hast, die quatschen, die hat mich so richtig gefesselt und da ist ja dann doch irgendwie was dran. Ne? Also ist auch eine geile Cinematography, muss man sagen. Auch wenn nicht so viel auf dem Bildschirm passiert, wie das eingefangen ist, wie so diese Stimmung ist, sieht halt doch alles irgendwie so ein bisschen aus wie aus der Zeit, in der es passiert ist, also wie so ein Anfang 90er Jahre Film, das hat oft so einen leichten Schleier drüber. Der Ton ist halt auch viel feiner ausgearbeitet als in vielen Produktionen. Also ich sag's mal anders, es wirkt alles nicht so billig wie viele Serien. Und alleine dafür schon eine Empfehlung. Ja, und das Einzige, was ich der Serie richtig vorwerf, ist, dass sie mich halt so unentschlossen am Ende entlässt. Was aber ja natürlich auch dazu führt, dass wir jetzt hier so eine Folge aufnehmen. Und das ist ja dann doch wieder was ich sehr an der Serie schätze, wenn die es schafft, den Diskurs zu schüren. Und das wird auch hier, denke ich mal, der Fall sein.
Ja.
Und natürlich Disclaimer, wenn sie Opfer von Missbrauch sind, kann sie das triggern und so weiter.
Gut, das immer am Ende zu sagen.
Ja, und ganz kurz noch, weil das vor allem bei einer Folge ganz besonders kam. Die eine Folge, die so ein One-Cut ist,
ja.
Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber wie fandst du die Folge?
Interessant. Ich fand erst komisch, wie die losgeht, weil man ja die Anwältin, die immer nur so von hinten sieht und das halt nur auf ihn drauf fällt, bis man dann irgendwann rafft, ja, okay, gut, das ist halt jetzt wohl die Folge. Es zoomt ja immer einfach nur immer weiter an ihn ran und er erzählt ja da einfach nur die Story, was halt passiert ist.
Genau, und dann hast du am Ende richtig Close-Up. Also das fand ich schon sehr stark auf alle Fälle. Und da muss ich sagen, das ist sowas, da kannst du mich catchen. Wenn mir da jetzt jemand vor der Serie sagt, ey, da gibt's ja diese eine One-Take-Folge und das ist halt super interessant inszeniert, das ist schon manchmal ein Grund, dass ich so eine Serie dann auch komplett gucke. Also wenn man auch so rein filmisch Interesse hat, dann ist alleine die Folge, glaube ich, schon Folge 4, 5 oder so. Also alleine die Folge.
Ja. Rein schauspielermäßig ist das halt echt stark.
Ja. Generell die Serie. Also sie haben ja auch Javier Bardem für den Papa bekommen. Das war auch für mich so nochmal ein Bonus, sich das anzugucken, weil ich Javier Bardem-Fan bin. Der soll mich ja auch irgendwann mal in der 78-Tage-Verfilmung spielen. Ich glaube, mittlerweile ist der Zug abgefahren. Aber der hat mich dann gar nicht so interessiert. Also der macht es natürlich gut wie immer. Aber tatsächlich einfach nur die beiden Brüder, vor allem der Lyle-Bruder, der halt dann zwar so überzeichnet ist, aber das macht halt auch wirklich Spaß, dem da so zuzugucken.
Ja.
Das ist ja auch sehr, sehr vielschichtig. Mittlerweile führt Real Madrid doch 3-0. Da hat sich das schon wieder alles...
Hä, wie kann das denn sein, wenn Dortmund schon 2 Tore geschossen hat?
Ja, 3-2 meine ich, ja. Okay. Entschuldigung. Hast aber gut aufgepasst.
Ja.
Man merkt bei dir, also dich kann man mit Fußballfangen fragen, nicht erschrecken, du bist vorbereitet.
Ich habe das schon mal gesehen.
Mhm.
Ich weiß, dass die Tore nicht wieder abgezogen werden.
Ja, manchmal schon, aber nicht gleich 2 auf einmal in der Regel. Ach, schade, naja.
Wie fandst du das, dass Deutschland da in der Europameisterschaft, der eine Typ, der hat ja dann doch Handspiel gemacht? Was ja alle sofort gesehen haben, dass das offensichtlich Handspiel war. Dass dann irgendwie jetzt 10 Monate später dann auch die, wer veranstaltet die Europameisterschaft? UEFA?
UEFA,
Dann das jetzt auch nochmal gesagt hat.
Finde ich sehr gut von der UEFA. Gut. Das bringt uns ja gefühlt...
Respekt zurück, aber...
Respekt zurück, genau.
Naja.
Gibt doch Petitionen für Nachholspiel und so weiter. Das ist so ein Quatsch. Das passiert natürlich nicht in echt sowas. Der Zug ist leider abgefahren. Ist es im Fußball. Aber wie krass unser Fußball-Podcast durch die Decke gegangen wäre, wenn die EM für uns nicht so früh vorbei gewesen wäre.
Ja. Generell sage ich ja auch immer, wenn Deutschland einfach mal öfter gewinnen würde überall, dann würde es uns allen besser gehen.
Das, ja, also definitiv. Definitiv. Und das merkt man ja auch, das ist ja der große Unterschied zu 90er Jahren, wo halt auch der Rechtsruck sich noch mehr versteckt hat. Da hatten wir noch einen Michael Schumacher, da hatten wir eine Steffi Graf, Boris Becker, deutschen Fußball generell. Ja, es macht schon was aus, ne? Also Nationen, die mehr sich auf Sport konzentrieren. Ja, naja, macht jetzt Sinn der Übergang, weil die Menendez-Brüder waren ja Tennisspieler.
Genau.
So.
Wenn die auch besser
Boris
im Tennis.
Becker, ihre
Nee, das sage ich
Nation.
jetzt nicht.
Was?
Ich wollte gerade sagen. Oh Mann. Wenn
Nee,
die
sag mal.
besser Tennis gespielt hätten, dann wäre der Vater vielleicht auch nicht da mal beigegangen. Oh nein. Ich entschuldige mich, das ist ganz schlimm. Es tut mir
Oh
leid.
nein. Oh, ich wette, irgend so ein Gag hat wahrscheinlich selber den Nightlife auch schon mal 1992 gemacht.
Oh Mann, die
Da
Armen.
klatscht der Nachbar noch Applaus. Stimmt, das mache ich dann noch. Wenn wir dann gleich fertig sind mit Podcast, gucke ich mir diese Saturday Night Live Sketches an.
Ja. Wow.
Endlich kann ich. Ich wollte das extra vorher noch nicht gucken, um nicht gespoilert zu werden für irgendwelche Sachen, die im Prozess noch passieren. Das ist immer für mich, das ist jetzt noch so ein kleines Abschlussding für Medienkonsum im Allgemeinen bei mir. Wenn ich irgendwas angucke, da habe ich so immer diesen Reflex, ach, ich will jetzt das und das nochmal nachgucken. Manchmal geht es da nur darum, wo hat dieser Schauspieler gleich nochmal mitgespielt und so weiter. Aber man darf ja nichts googeln, weil alles könnte zu einem krassen Spoiler führen. Googelst irgendeinen Schauspieler und dann steht da, wo habe ich diesen Schauspieler schon mal gesehen? Und dann steht da, was weiß ich, bei dem Typ, der den einen Mann spielt bei Ringe der Macht, bei Rollenbezeichnung Sauron. Und du bist vielleicht in der Serie noch gar nicht so weit, dass das schon revealed ist, dass das Sauron ist. Ne?
Ja.
Weißt was? Ja, und deswegen mache ich sowas nicht mehr. Und das gilt aber mittlerweile für alles. Manchmal gucke ich so eine komplette Serie durch und freue mich auf dieses Finale mal kurz bei Wikipedia reingucken. Und das habe ich ja bei dem Menenderes-Ding jetzt halt auch für mich noch gemacht. Einmal noch reingucken, so wie sehen die in echt aus? Und eventuell gespoilert zu werden, dass die vielleicht dann doch noch gestorben sind oder so. Naja, das ist so mein Geheimtipp, Wikipedia.
Cool. Die Wiki
Wikipedia.
Wikipedia schaue ich mir mal an.
Wikipedia. Meiste davon habe ich reingeschrieben, zusammen mit einem Kumpel.
So, da würde ich sagen, liebe Zuhörende, lieber Dave, das war's.
Okay, ich
Die
danke
Folge ist
dir.
vorbei. Wir kehren jetzt zurück und nächste Woche ist Halloween.
Ja, da müssen wir mal uns noch was einfallen lassen. Und ich merke gerade, ich muss noch eine Title Card für die Folge dieser Woche zeichnen. Habe ich vergessen. Und um es mit den Worten von Lorelei Gilmore abzuschließen, bevor wir den Menderes durchziehen, essen wir erstmal auf. Folge 1 Gilmore Girls. Lorelei und ihre Tochter Rory besuchen die Großeltern, wo es immer viele Spannungen gibt, weil Lorelei ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter vor allem hat. Sagt die, ja, erst aufessen, ne? Das machen wir noch. Und dann können wir den Menenderes durchziehen. Und erst jetzt ist mir bewusst, was das bedeutet.
Und findest du Gilmore Girls jetzt immer noch cool?
Nee, jetzt gecancelt bei mir.
Gut. Na dann, tschüss.
Tschüss. Bim, bim.